Wir haben es gehört, die Geschichte mit der Sintflut, mit den vielen Tieren, mit der Arche und dem Regenbogen. Der Klassiker unter den Bibelgeschichten. In jeder Kinderbibel findet man sie und man sieht, wie die Tiere paarweise schön einträchtig das große Schiff besteigen. In den Kindergärten werden Archen gebaut und die Kinder dürfen ihr Lieblingsplüschtier mitbringen und es dann auch auf die Arche setzen. Und in den Grundschulen wird, ich vermute, wahrscheinlich sogar jedes halbe Jahr diese Geschichte durchgenommen und am Ende wird gemeinsam ein großer Regenbogen gebastelt und man schreibt die Namen drauf und man freut sich. Und die Noah-Geschichte hat ja auch Eingang in unser kulturelles Gedächtnis gefunden. Wir sprechen von sintflutartigen Regenfällen, vor allem diesen Sommer. Die Friedenstaube mit dem Ölzweig ist zu einem Symbol geworden. Unzählige Tierzentren, Kindertagesstätten, Krabbelstuben heißen Arche. Und wie oft erzählt Tante Hertha doch beim Anblick des Regenbogens von der Liebe Gottes und dem Zeichen, dass Gott uns unendlich liebt und diese Welt nicht mehr zerstören wird. Und auch ich, gebe ich zu, habe die Geschichte von der Arche Noah meiner Tochter Emmy schon zigmal erzählt. Wenn ich aber ehrlich bin, habe ich die geglättete, die schöne, die bekannte Geschichte aus der Kinderbibel erzählt. Denn wenn ich die Noah-Geschichte ganz erzählen würde, dann müsste ich auch folgende Sätze vorlesen. Aus dem 6. Kapitel Genesis. Und Gott sprach, ich will die Menschen wieder von der Erde ausrotten. Und nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere auf der Erde, von den größten bis zu den kleinsten und auch die Vögel in der Luft. Es wäre besser gewesen, wenn ich sie gar nicht erst erschaffen hätte. Oder ein Kapitel später. Durch das viele Wasser, das die ganze Erde bedeckte, starb alles, was auf der Erde lebte und sich regte. Alles, was atmete, fand den Tod. Und so vernichtete Gott alles Leben auf der Erde. Und wieder ein Kapitel weiter, ein Satz. Noah pflanzte nach seiner Rettung als erster einen Weinberg. Als er aber von dem Wein trank, wurde er betrunken und lag nackt in seinem Zelt und schlief seinen Rausch aus. Aber solche Sätze kann man natürlich einem dreijährigen Kind nicht vorlesen. Denn was soll dann mit dem kindlichen Gott und Selbstvertrauen geschehen und was ist vor allem mit der uns so heiligen Nachtruhe? Also druckst der Herr Papa etwa so herum. Weißt du, die Sintflut kommt ja nicht von ungefähr, sondern nur, wenn die Menschen böse sind. Wenn wir zum Beispiel weiter mit unserer Schöpfung so brutal umgehen, wenn wir tatenlos die Umwelt zerstören und Tiere töten, aber, wenn wir das alles nicht falsch machen, wenn jeder da, wo er ist, aufpasst auf die Umwelt, die Tiere, dann kommt bestimmt keine Sintflut mehr. Ja, Papa, und was ist mit dem nackten Noah? Ja, es gibt halt doch keine perfekten Menschen. Und Alkohol ist ja auch nur in Maßen gut, aber das verstehst du ja erst, wenn du ... Aber jetzt, liebe Emmy, schlaf ganz ruhig und schwupps ist der Herr Papa draußen und macht die Tür zu und lässt keine Nachfragen zu. Heute sind wir unter uns, fast. Und deshalb möchte ich heute auch Nachfragen zulassen. Wir werden nach der Predigt tatsächlich ein kurzes Q&A machen. Das bedeutet, Fragen, die euch im Rahmen der Predigt oder auch grundsätzlich auffallen, könnt ihr stellen und ich versuche sie zu beantworten. Noah, jetzt gehen wir in medias res. Über Noah könnte man ein halbes Jahr predigen, Vers für Vers, Woche für Woche, aber ihr wollt ja auch pünktlich zum Mittag essen. Deshalb möchte ich euch nur drei Punkte mitgeben, die mir wichtig geworden sind. Drei Punkte, warum Noah ein Held ist. Machen wir es uns nochmal deutlich. Gottes Entschluss, die Welt zu vernichten, stand fest. Die Bibel lässt daran keinen Zweifel. Und als dieser Entschluss feststeht, taucht wie aus dem Nichts ein Mensch namens Noah auf. Noah, der, so heißt es in der Bibel, vor Gott Gnade fand, der ein frommer Mann und ohne Tadel war, durch und durch gerecht war und mit Gott wandelte. Im Petrusbrief im Neuen Testament wird er dann auch als Prediger der Gerechtigkeit bezeichnet. Und die jüdischen Weisen ehren heute Noah bis heute als Zadik, den Gerechten. Noah also der Held und Gutmensch, Noah, der sein Leben lang vom Bösen unberührt blieb, Noah, dessen Name übersetzt Trost und Verheißung bedeutet. Gott fasst also zu diesem Mann Vertrauen und erzählt ihm von seinem Plan. Hör zu, Noah, ich habe viel erduldet mit den Menschen. Ich dachte eigentlich, es wäre eine gute Idee, ihn zu schaffen, aber sie sind von Grund auf böse, verdorben, schlimm. Deshalb habe ich beschlossen, sie zu vernichten. Das erzähle ich dir, damit du dich vorbereiten kannst. Baue eine Arche, hopp, hopp, hol das Holz. Hier ist die Bauanleitung, fang an, sofort, jetzt, beginne. Und Noah tut was Verrücktes. Was tut Noah? Man liest das, aber es ist verrückt. Denn Noah gehorcht. Noah gehorcht. Buchstabengetreu baut er die Arche nach. Er vertraut Gott und setzt ohne Wenn und Aber Gottes Plan um. Einen absurd erscheinenden Plan. Noah baut auf einer grünen Wiese weit ab von Meer und Flüssen ein riesengroßes Schiff. Und das macht ihn für mich zum Helden. Dass er Gott total vertraut und damit sich sicherlich zum Gespött der Nachbarn macht. Er gibt sich der Lächerlichkeit preis, er muss viel ertragen. Aber Noah baut diese Arche, auch wenn es ihm vielleicht komisch, verrückt, unlogisch erscheint. Heldenhaftes Handeln. Es ist heldenhaft, etwas zu tun, was Gott verlangt, auch wenn es jeder menschlichen Logik und Vernunft widerspricht. Denn machen wir uns nichts vor, Noah hatte viele vernünftige Gründe, die dagegen gesprochen hätten. Man hätte sagen können, er hätte sagen können, die Stimme war gar nicht Gott, sondern das war mein Über-Ich oder ein Hirngespinst, eine Wahnvorstellung. Oder, wenn er tatsächlich geglaubt hat, das ist Gottes Stimme, hätte er viele Argumente gegen Gottes Plan finden können. Gott hat doch die Menschheit selbst erschaffen, Gott ist unendlich weise und klug, er hätte doch wissen müssen, was mit den Menschen passiert. Außerdem ist er doch gnädig und gütig und er würde doch nie die ganze Menschheit zerstören, der liebe Gott doch nicht. Quatsch, 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 da habe ich sicherlich irgendetwas missverstanden. Oder er hätte zum Himmel gucken können und sagen können, ich sehe gar keine dunkle Wolke, wo soll plötzlich Wasser herkommen? Warte ich doch erstmal ab und wenn die Wolken vielleicht aufziehen, dann reicht es immer noch zu beginnen. Ich bin wirklich überzeugt, Noah hätte weitaus mehr Gründe gegen den Bau der Arche finden können als dafür. Dennoch, Gottes Wunsch ist sein Befehl, er fängt an zu bauen und setzt Gottes Auftrag um. Und darin sollte er unser Vorbild sein. Gottes Wort, Gottes Stimme spricht zu ihm und er fängt an, diesen Plan umzusetzen. Wenn ich manchmal Christen treffe und sie mir mit strahlenden Augen von dem Plan Gottes für ihr Leben erzählen, habe ich oftmals den Eindruck, dass dieser Traum vielmehr den eigenen menschlichen Wunschvorstellungen entspricht, statt tatsächlich von Gott in ihr Herz gepflanzt ist. Denn die Träume, die sie mir erzählen, bewegen sich im menschlichen Wirklichkeitsdenken. Aber, und dieser Satz ist mir so wichtig, dass er da jetzt auch erscheint, Gottes Aufträge dagegen sind unbequem, sind schwer, sind ungewöhnlich und verlangen viel, viel Ausdauer. Es ist eben nicht einfach und leicht und von heute auf gleich umzusetzen. Die Aufträge, baue eine Arche, führe mein Volk aus der Sklaverei, macht alle Welt zu Jüngern, lebt euren Traum von Kirche, erreicht die Kirchendistanzierten, baut eine visionäre und zukunftsweisende Kirche. Gottes Träume übertreffen unseren Verstand und Gottes Wirkungsfeld ist das Heute mit dem Blick auf das Morgen. Gottes Träume sind oft verrückt. Und Noah ist ein Held, weil er einen verrückt erscheinenden Plan in die Tat umsetzt. Noah, der Held, diesbezüglich. Diesbezüglich, denn auch Noah hat seine Schattenseiten. Er ist ein gebrochener Held, wie alle Helden, die wir in den vergangenen Wochen angeschaut haben. Es sind keine strahlenden Helden, sondern zutiefst menschliche Helden. Denn so gar nicht heldenhaft hat Gott sich für seine Mitmenschen eingesetzt. Noah war in meinen Augen zu hörig, zu unterwürfig Gott gegenüber. Er hat nicht gegen Gottes Entscheidung, die Welt zu vernichten, protestiert. Er hat nicht um Erbarmen gefleht, Er hat noch nicht einmal gebetet, um Gott umzustimmen. Er baut die Arche und schweigt. Ich glaube, Noah hätte sich einsetzen müssen für seine Mitmenschen. Nicht nur, indem er die Arche baut, sondern indem er seine Stimme erhöht, seine Stimme Gott entgegenstellt. Wir haben biblische prominente Beispiele, die das gemacht haben. Abraham zum Beispiel oder Mose. Zur Erinnerung die Abraham-Geschichte. Gott wollte Sodom vernichten und unterrichtet Abraham von seinem Plan. Und was macht Abraham? Er rennt nicht aus Sodom weg und will seine eigene Haut retten, sondern er stellt sich Gott entgegen und sagt: Was? Du willst eine ganze Stadt vernichten? Sind in dieser Stadt 50 Gerechte, dann verschone sie. Und Gott lässt sich auf diesen Handel ein und sagt: Okay, einverstanden. Und Abraham handelt weiter und sagt: Wenn in Sodom 45 Gerechte sind, dann verschone diese Stadt. Und Gott nickt und sagt: Einverstanden, 45 Gerechte. Und Abraham merkt, er kann mit Gott handeln. Und er handelt. Und er handelt letztlich Gott runter bis auf 10 Gerechte. Abraham setzt sich tatsächlich heldenhaft für seine Mitmenschen ein. Er denkt nicht nur an sich und will seine eigene Haut retten. Und auch Mose reagiert ganz anders als Noah. Als Gott das Volk Israel vernichten möchte, weil es um das goldene Kalb tanzt und den wahren Schöpfer des Himmels, den wahren Gott, vergessen hatte, beruhigt er, Gott, Mose damit: Mose, ich gebe dir ein anderes Volk. Und dieses andere Volk wird zahlreicher, mächtiger, wohlhabender sein als dieses erste Volk, was eben um das goldene Kalb tanzt. Und was tut Mose? Mose schreit Gott entgegen: Ich will kein anderes Volk haben. Ich verlange von dir, dass du dieses Volk, was da unten tanzt, am Leben erlässt. Und Mose fleht zum Himmel, setzt sich ein für seine Mitmenschen und stimmt letztlich Gott um, dass er dieses Volk am Leben lässt. Und Noah, dieser scheinbare Held, sobald er hört, dass er gerettet ist, ist ihm alles egal. Er fleht nicht wie Erbarmen, er ringt nicht mit Gott wie Mose, er schweigt. Und der Talmud, die große jüdische Auslegung der Bibel, wirft Noah genau das vor. Im Talmud heißt es, Zitat: Als Noah die Arche verließ, wurde ihm die Tragweite und das Ausmaß der weltweiten Verwüstung gewahr. Und er wandte sich an Gott und fragte: Herr des Universums, wir nennen dich Rachum, den Gnädigen, den Gütigen, den Mitleidenden. Aber wo ist deine Gnade, deine Güte und dein Mitleid gewesen? Und dann heißt es weiter: Gott wies Noah in die Schranken und sagte: Du bist nichts als ein dummer Viehhirte. Jetzt, erst jetzt stellst du mir diese Frage, wenn alles zu spät ist, alles vorbei ist? Warum hast du nicht vorher deinen Mund aufgetan? Noah, ich habe dich als Gerechten bezeichnet. Warum glaubst du, warum ich dir das gesagt habe? Damit du dich einsetzt für deine Mitmenschen. Du solltest die Stimme für die Opfer erheben. Aber von dem Moment an, als ich dir versicherte, dass du gerettet werden wirst, warst du zufrieden und selbstgefällig. Und so hast du dich entschieden, mein Komplize statt ein Freund der Menschheit zu werden. Und jetzt nimmst du dir das Recht aus, mich anzuklagen? Ich glaube, Noah hätte Gott umstimmen können. Und man mag vielleicht einwenden, das ist sehr menschlich gedacht, aber wenn wir uns das biblische Zeugnis angucken, lesen wir immer wieder, dass Gott sich durch unsere Gebete erbarmen, erweichen, beeinflussen lässt. Gott ließ sich auf Mose und auf Abraham und auf viele andere Beter ein und änderte seinen Plan. Wir Christen glauben eben nicht an einen unveränderlichen Gott, der irgendwo fernab sitzt, ein für alle Mal die Weltgeschichte in Gang gesetzt hat und jetzt zuschaut, was passiert, sondern wir Christen glauben an einen persönlichen Gott, an einen Gott, mit dem wir reden können, mit dem wir ringen können, zu dem wir bitten, flehen können und von dem wir Antworten erwarten können. Und das ist auch der Grund, warum wir Vater unser sagen. Dass wir nicht sagen, allmächtiges Etwas, großer Schöpfer, sondern dass wir vom Vater sprechen. Und ihr wisst es, Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt nicht nur Vater zu Gott im Himmel, sondern er sagt Abba, Papa, Papa, Denn Gott ist zu uns wie ein fürsorglicher, liebevoller Vater. So wie ein guter Papa, so wie eine gute Mama sind. Und das ist der entscheidende Punkt. Und deshalb nützt Gebet tatsächlich was. Wie Eltern ihren Kindern manchen Wunsch erfüllen, aufgrund des Flehens des Kindes, so erfüllt uns Gott manchen Wunsch, manche Bitte, manches Flehen. Wenn es nämlich nicht so wäre, dann müssten wir uns hier gar nicht zum Gebetskreis oder zum Gebet versammeln. Dann wären unsere Worte unnützes Geplappere, reine Zeitverschwendung, folgenlos. Noah auf der einen Seite also ein Held, der Gottes Plan umsetzt, und auf der anderen Seite in meinen Augen der totale Versager, der nur an sich denkt. Dennoch, das biblische Zeugnis macht klar, Noah gilt als Gerechter. Das ist einer der großen Ehrentitel, die die jüdische Tradition vergibt. Noah, der Gerechte. Und warum? Das wird lang und breit im Talmud diskutiert und die Ausleger sagen, es liegt am Ende der Geschichte von der Sintflut, warum Noah letztlich trotz auch seines Versagens gegenüber den Mitmenschen als gerecht gilt. Die Frage an euch, was ist das Erste, was Noah tut, nachdem er die Arche wieder verlässt mit seiner Familie und seinen Tieren? Und bevor ihr antwortet, stellt euch das kurz vor. Ihr verlasst die Arche und euer Blick schweift in die Ferne und ihr seht nur leere, verwüstete Weiter. Wo früher vertraute Punkte waren, wo früher Städte waren, wo früher Leben war, alles hat die Flut vernichtet. Wie hättet ihr reagiert? Wie hättest du reagiert? Noah hatte die Wahl, die auch wir hätten. Zorn, Verbitterung oder Dankbarkeit über die eigene Rettung. Und Noah wählte die Dankbarkeit. Die Bibel schreibt, das Erste, was er tut, ist, er errichtet einen Altar und dankt Gott für seine Bewahrung. Er klagt Gott nicht an, er wird nicht bitter, er wird nicht zynisch oder depressiv, sondern er dankt. Obwohl er vielleicht hätte auch ganz anders reagieren können. Und jetzt, am Ende, kommt die spannendste Stelle der Noah-Geschichte. Denn jetzt, nachdem Noah gedankt hat, tut er etwas Merkwürdiges. Und lest diesen Schluss in Genesis 9 daheim wirklich mal. Er ist verrückt und es ist verrückt, dass die Bibel ihn nicht einfach irgendwann weggelassen hat, sondern sagt, auch so schwierige Stellen sollen dort stehen. Noah pflanzt am Ende einen Weinstock und er kältert Wein und dann trinkt er diesen und fällt in einen tiefen Schlaf. Auf gut Deutsch, der lässt sich randvoll zulaufen und schläft seinen Rausch aus. Das ist das, was dort beschrieben wird. Und er schläft nicht nur seinen Rausch aus, sondern, warum auch immer, reißt er sich die Kleider vom Leib und schläft seinen Rausch nackt aus. Und wie es dann so ist, die Söhne kommen, drei an der Zahl, wollen irgendetwas von ihm und sehen ihn dort nackt liegen. Peinlich, peinlich, dem besoffenen Vater nackt dort liegen. Die Predigt, der erste Teil, stand in etwa 2 Stunden fertig. Das, was jetzt kommt, hat etwa 7 Tage gedauert. Diese Geschichte ließ mich nicht los und ich fand sie verrückt und überflüssig und überhaupt. Und ich habe viel gelernt, nämlich bevor wir vorschnell den Kopf über diese sonderbare Episode oder über Noah schütteln, sollten wir 2 Dinge bedenken. Zum einen ist Weingenuss für den frommen Israeliten und für fromme Juden bis heute eine Wonne. In dem Psalm, den wir gebetet haben, hieß es auch, schenk uns guten Wein. Und sogar die messianische Sehnsucht, die Wiederkehr nach Gott auf Erden, findet im Weintrinken sein Ziel. So heißt es in den Psalmen. Und Gott fordert im Alten Testament auf, wenn ihr feiert, trinkt Wein und trinkt auch Wein über die Maßen. Sprich, Noah betrinkt sich nicht aus Frust oder sonst was, sondern es ist Zeichen der Dankbarkeit gegenüber Gott, dass er diesen Wein trinkt. Er dankt damit für sein Überleben. Und das andere, ich finde, es ist menschlich, dass man erstmal zu einem beruhigenden Glas Wein greift, wenn man eine Apokalypse überlebt hat. Zur Beruhigung. Und diese Apokalypse war, glaube ich, noch spürbar für Noah. Und Noah braucht dieses Glas Wein und wahrscheinlich braucht er noch viel mehr Gläser Wein, wenn er an die Zukunft der Menschheit denkt. Denn auch das ist in der Kinderbibel oder im Bewusstsein der Menschen ganz anders, als es tatsächlich in der Bibel steht. Noah hat Angst vor der Zukunft, denn Gott hat gesagt, ich werde diese Welt nicht mehr zerstören. Dort steht nicht, die Welt wird nicht mehr zerstört, sondern ich, Gott, werde die Welt um des Menschen willen nicht mehr zerstören. Noah kennt Gott, aber Noah kennt auch die Menschen. Ich werde die Welt nicht zerstören, verspricht Gott. Aber die große Frage ist, wie steht es mit dir, Mensch? Wie steht es mit dir, Mensch? Und das ist die entscheidende Frage und die Moral von der Geschichte. Und Noah erlebt es noch zu seinen eigenen Lebzeiten. Kaum hatten die Menschen diese Geschichte der Sintflut überlebt, hinter sich gelassen, springen sie in eine andere Geschichte des Übermuts und der Schuld und haben keine Lehren aus der Sintflut gezogen. Sofort beginnen sie nämlich mit dem Bau eines gigantischen Turmes und wollen gottgleich werden und sagen, lasst uns einen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht, und dann stoßen wir Gott von seinem Thron und werden selber gottgleich. Während der Turm zu Babel gebaut wird, lebt Noah noch. Die Menschen, die den Turm zu Babel bauen, haben das noch im Bewusstsein, diese Sintflut. Und das, denke ich, muss wirklich Angst machen, wenn man seine Mitmenschen sieht und wie wenig sie gelernt haben. Und was macht Noah nun? Die Frage, warum gilt er als gerecht? Noah ist nun ein anderer Mensch. Jetzt erhebt er seine Stimme. Die jüdischen Ausleger bejahen es und sagen, ja, ab jetzt warnt Noah seine Mitmenschen. Er verweist auf die Sintflut, aber die meisten Menschen möchten seine Worte nicht hören. Und Noah, und deshalb diese merkwürdige Geschichte, denke ich, erlebt es in der eigenen Familie. Zwei seiner Söhne entwickeln sich prächtig, studieren die Bibel, laufen rückwärts dem nackten Vater entgegen, um ihn nicht zu sehen, und werfen eine Decke über ihn. Und ein Sohn entwickelt sich nicht so prächtig, sondern stellt den Vater bloß. Manche Menschen haben wenig bis gar nichts aus dieser Geschichte gelernt, und Noah erlebt es sogar in der eigenen Familie. Noah gilt als Tzaddik, als Gerechter in der jüdischen Tradition bis heute. Denn diesmal schweigt er nicht, sondern diesmal erhebt er die Stimme. Er wendet sich den Menschen zu, dem bösen, egoistischen, unbelehrbaren Menschen zu, trotz ihrer Schuld und trotz des mangelnden Lernwillens. Und Noah ist der Hoffnung verpflichtet und erzählt wieder und wieder von dieser Sintflutgeschichte, von Gottes Versprechen mit dem Zeichen als Regenbogens und fragt immer wieder, wie hältst du es, Mensch? Denn Noah weiß, und das ist mein dritter Punkt, dass wir Menschen technisch außerordentlich klug sind. Aber wir sind leider nicht unbedingt lebensweise. Und diese Geschichte, sein Zeugnis, erinnert uns immer wieder daran, dass Gott die Erde nie mehr vernichten wird. Wie gesagt, der Regenbogen als sichtbares Zeichen dafür. Dennoch, wir Menschen brauchen so weise und kluge Mahner wie Noah, die sagen, das ist Gott, aber wie hältst du es, Mensch, mit der dir anvertrauten Schöpfung? Der erste Mensch der Bibel, Adam, ist aus Erde gemacht. Und Erde heißt auf Hebräisch Adama. Adam, der erste Mensch, ist aus Adama, der Erde, gemacht. Das bedeutet, was der Mensch der Erde antut, tut er letztlich sich selbst an. Damit wir das nicht vergessen, deshalb ist die Noah-Geschichte bei aller Brutalität eine der wichtigsten Geschichten der Bibel überhaupt. Und deshalb hat sie Gott sei Dank auch Eingang in alle Kinderbibeln gefunden. Und deshalb ist es gut, dass Kinder sie hören, nachspielen, dazu basteln und lesen, warum Noah bis heute als gerechter gilt. Er ist zwar ein gebrochener Held, ein menschlicher Held, aber auch genau darin kann er Vorbild sein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.
Meine Frage hätte ich mal so: Wer ist das bekannt, dass Noah beim Turmbau zu Babel gewarnt hat? In der Bibel gibt es nicht.
Genau, in der Bibel steht es nicht, da steht nur, dass Noah das noch erlebte. Er wurde ja sagenhafte, glaube ich, 950 Jahre alt. Aber die jüdischen Ausleger sagen das, der Talmud. Die schreiben, dass wenn er da lebte, dass er und als gerecht gilt, dann muss er davon erzählt haben. Ja. Julia. Genau das. Man muss dafür beten und man muss dafür kämpfen. Ich glaube, wenn man nur das eine macht, fällt man auf der anderen Seite vom Pferd. Also Noah sagt ja, Gott wird die Erde bewahren, wird sie nicht mehr vernichten von seiner Seite aus, aber wie ist es mit dir, Mensch? Und wenn wir uns umgucken, wie heißt es, 2030 brauchen wir 2,5-mal unsere Erde an Ressourcen, damit wir weiterhin unseren Lebensstil frönen können. Aber ich glaube auch, das Gebet ist eine wichtige, in Anführungsstrichen, Waffe, die man einsetzen kann und braucht. Aber warum Gott eben manche unserer Gebete tatsächlich erfüllt und andere scheinbar nicht, das ist die Weisheit Gottes und das ist eine eigene Predigtreihe wert. Also ich denke, man sollte beides tun. Beten, aber man muss auch aktiv werden und kann nicht die Hände im Schoß liegen lassen. Ja?
Wie hat Noah die Stimme Gottes gehört? Er gab vorher ja keine Bibel, wo er lesen konnte. Und wie hat er darauf reagiert? Er hat die Stimme gehört, aber wie hat er das gehört?
Da sagt die Bibel nur, und Gott sprach zu Noah. Und dann Anführungsstriche unten und dann liest man das. Also ich weiß es nicht, aber ich habe es ja in der Predigt deutlich gemacht. Ich glaube, also ich kenne Leute, ich kenne Leute, die sagen, wenn Gott einmal zu mir spricht, dann werde ich Christ. Ich glaube daran nicht. Ich glaube, wir Menschen sind oft so gestrickt, dass wenn Gott tatsächlich Wort für Wort zu uns spricht, wir Ausreden erfinden. Hirngespinst, Wahnvorstellungen, Einbildung, das war nur ein Traum. Deshalb hat es auch Gott so schwer, immer wieder zu uns zu sprechen. Und die Bibel sagt aber, und Noah, Gott sprach zu Noah, Doppelpunkt, baue eine Arche. Und er hat das so umgesetzt und gehört. Lilly. Wäre vielleicht schön, wenn wir in der Gemeinde mehr von solchen tatsächlichen Gotteserfahrungen uns untereinander erzählen. Nicht, um uns groß zu machen nach dem Motto, ich bin irgendwie toller, weil ich das schon erlebt habe, sondern um sowas zu hören. Ich als Pfarrer habe natürlich das Privileg, ich kenne einige Geschichten, weil wenn einer von euch sowas erlebt, dann kommen sie oft auch auf mich zu und erzählen mir das. Und es gibt ganz lustige, aber es gibt auch wirklich tief berührende, lebensrettende Geschichten. Ja. Also ich bin ja sehr offen und stelle immer mein Licht unter den Scheffel und sage, ich bin ja nicht die Weisheit, ich bin ja nicht Gottes Rechtsanwalt, der sagt, was ist richtig und was ist falsch, sondern ich bin Zeuge Gottes und wenn du mir was erzählst, dann glaube ich dir das erstmal. Aber kritische Nachfragen muss man sich natürlich auch gefallen lassen, aber die können ja auch einen weiterbringen. Und ich lasse mich da auch gerne dann eines Besseren belehren. Das ist dieser große Preis, den Gott gezahlt hat, uns Menschen mit freiem Willen zu schaffen. Eben zu sagen, es liegt an dir. Hier sind meine Gebote, hier ist das, was ich für richtig erachte, aber du kannst dich entscheiden, dafür oder dagegen. Und eine andere Anmerkung dazu, was ganz toll ist, Gott ist eben doch der liebevolle und gnädige Gott. Denn er geht ja zurück und sagt, ab jetzt, egal ob der Mensch weiterhin böse ist, werde ich die Menschheit nicht mehr vernichten. Damit zerbricht er, um das theologisch auszudrücken, diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang. Früher hatte man oft gedacht, du musst Gutes tun, dann wirst du gesegnet und die Bösen werden bestraft. Aber Leben ist nicht so leicht, sondern wir kennen alle Menschen, wo wir die Hände über den Kopf zusammenschlagen und denen es immer gut geht und anderen, die Inbrunst an Frömmigkeit sind und die solche Schicksalsschläge erleben. Aber das unterbricht Gott dadurch im positiven Sinne. Egal, was ihr Menschen tut, ich von meiner Seite aus halte diesen Bund und werde euch nicht mehr zerstören. Aber manchmal wünschte ich mir auch, dass Gott uns Grenzen setzt und sagt, also warum müsst ihr euch die Köpfe einschlagen, warum müsst ihr auf Kosten der anderen Generation leben? Seid ihr so blöd? Erst da hinten, ganz hinten. Das zweite Teil habe ich nicht gehört, weil ein Auto vorbeifuhr. Gott ist groß, Noah ist groß. Trost. Okay. Ja. Mich tröstet insoweit die Geschichte, dass Gott mich liebt und schätzt und trägt und mir gegenüber gnädig ist und mir vergibt, egal welche schlimme Schuld ich auf mich geladen habe. Und das tröstet mich, dieses Wissen. Deshalb bin ich ja auch evangelisch, deshalb sind ja auch wir evangelisch, weil wir sagen, die Liebe Gottes geht unseren Taten voran. Und wenn ich auf mein Leben schaue, müsste ich sagen, da müsste sich Gott eigentlich angewidert wegdrehen und sagen, der hat es nicht verdient. Aber Gott wendet sich mir zu und verspricht, ich erhalte dich. Du bist in meiner Hand, du kannst nicht tiefer fallen. Und so, insofern ist es Trost für mich, auch diese Geschichte, weil ich da dieses Gottesbild auch drinne sehe und erlebe. Ja.
Alle Geschichten, die wir in der Bibel finden, heißt von Gott sprach zu ihm. Das heißt also immer ein Dialog. Ich stelle mir aber die Frage, ob es nicht besser zu verstehen ist, wenn man mit anderen zusammen ist, wenn man laut spricht, mit anderen sich austauscht. Das kann ein Gebetskreis sein.
Sehe ich auch so. Und hätte Noah vielleicht von seinem Auftrag von Gott erzählt, seinen Mitmenschen hätten die vielleicht gesagt, wir packen mit an, bauen eine größere Arche oder verändern unser Leben, um vielleicht diesen Entschluss Gottes abzuwenden. Ja, Gespräch und Dialog ist immer gut. Eine letzte Frage noch. Gibt es noch jemanden? Ja? Okay.
fragen.
Genau. Die Frage korrespondiert mit der Arche Noah, weil da heißt es auch an einer Stelle, Noah hat seine Frau und seine drei Söhne und Schwiegertöchter mitgenommen. An einer anderen Stelle ist nur noch von den Söhnen die Rede. Wo kommen die Frauen her? Das ist eben der Grund, dass man die Bibel, denke ich, nicht Wort für Wort als einen wissenschaftlichen Bericht über die Entstehung der Welt und den Fortgang dieser Weltgeschichte lesen soll, sondern auch einen zweiten Blick und vielleicht hinter die Geschichte gucken soll. Was es dann wirklich ist, also ich glaube nicht, da haben wir auch alle im Biologieunterricht Darwin erlebt und seine Lehren, dass Gott zwei Menschen dorthin gesetzt haben und die sich auf wunderbare Weise vermehrt haben. Was aber dennoch die große Frage ist, wo beginnt dieses Leben? Und darauf hat Darwin ja auch keine Antwort geben können. Also dieses, es ist Zufall, überzeugt mich letztlich nicht. Aber wie gesagt, die biblischen Geschichten als einen naturwissenschaftlichen Bericht zu lesen, ich glaube, dann wirst du ganz schnell immer wieder an Sackgassen kommen und verzweifeln. Gut, wir haben noch eine kurze Aktion. Ihr wisst es, wenn ihr regelmäßig im Gottesdienst wart, wir haben hier diese Mauer aufgebaut und dort liegen viele Scherben. Warum liegen dort Scherben? Wir wollen deutlich machen, dass die Helden der Bibel zerbrochene, gebrochene Helden sind, die Licht und Schatten in sich vereinen. So wie wir Menschen es auch vereinen. Licht und Schatten, Gutes, aber auch Dinge, die wir kaputt gemacht haben, wo wir Menschen verletzt haben. Und jetzt haben wir eine kurze Zeit der Stille, in der wir mit Gott reden, ringen, um Erbarmen flehen können, aber auch die Möglichkeit, hier vorne eine Scherbe abzulegen, als Symbol über das, was uns zerbrochen ist in letzter Woche, in uns oder im Tun gegenüber anderen. Wer keine Scherbe dabei hat, kann sich gerne hier vorne ein paar nehmen und sie mit einem stillen Gebet an die Mauer legen. Und am Ende der Predigtreihe werden wir aus diesen ganzen Scherben ein schönes neues Mosaik bauen, um eben auch symbolisch zu zeigen, dass Gott auch mit dem Zerbrochenen in unserem Leben wunderbare neue Dinge schaffen kann.